The Pioneer Morning Briefing. Das Wort zum Sonntag mit Jörg Thaddäus.
Einen wunderbaren guten Morgen, mein Name ist Jörg Thaddäus und ich freue mich, Sie mit der Sonntagsausgabe des Morning Briefing Podcasts in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Ostersonntag, der 5. April. Keine Zierde der Menschheit, der deutsche Tourist, der da am 8. Juli 2011 am Strand von Cape Canaveral, Florida rumlief, unvorteilhafte Sonnenbrille, verschwitzte Geheimratsecken, ein weißes T-Shirt, das sich der füllige Mann nicht erlauben konnte, denn weiß trägt nun mal auf. Wenn es um Wahrheiten über diesen Mann geht, muss ich mich nicht mäßigen, denn der Typ am Strand war ich. Keine Zierde für die Menschheit, aber ich hatte an diesem Tag ein Menschheitsgefühl. Ungekannt, auch überraschend, denn eigentlich hatte ich nur einen Rums und Licht und amerikanisches Gejuchze erwartet.
All three engines up and burning. 2, 1, 0 and lift off. The final lift off of Atlantis. On the shoulders of the space shuttle, America will continue the dream.
Houston now controlling the flight of Atlantis. The space shuttle spreads its wings one final time for the start of a sentimental journey into history.
Wir alle bezeugten den letzten Start eines Raumschiffes der Space Shuttle Missionen. Die Raumfähre Atlantis startete ins All. Wir standen am Strand. Die einen hatten einen Drink in einem Plastikbecher in der Hand, andere eine Spielzeugschaufel, die sie ihrem Sohn abgenommen hatten, damit er aufhört, seine Schwester damit zu hauen. Die Zündung der Triebwerke hatte ich lauter erwartet. Wir waren zu weit weg, sahen aber ganz deutlich die Startflamme. Das Licht, das ich hocharbeitete, unbeirrbar. Es geht hoch, nur hoch. The only way is up. Es war für mich überraschend, wie uns allen gemeinsam die Spucke wegblieb. Auf diese riesige Rakete war das Space Shuttle geschnürt, in dem vier Menschen saßen. Christoph Ferguson, Douglas Hurley, Sandra Magnus und Rex Walheim, die im Moment erduldeten, dass durch den Schub 4,5 G auf sie wirkte, sich ihr Körpergewicht also vervierfachte. Alle wussten um das Risiko, um die Lebensgefahr. Alle Besatzungsmitglieder waren schon junge Erwachsene, als das Raumschiff Challenger am 28. Januar 1986 explodierte.
From Mission Control, silence.
We have a report from the Flight Dynamics Officer that the vehicle has exploded. Flight Director confirms that. We are looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point.
The shuttle was instantly a blazing fireball.
7 Besatzungsmitglieder starben damals in 15 Kilometer Höhe und fielen an genau diese Stelle des Atlantiks, die ich jetzt viele Jahre später vor mir sah. Warum machen die das also? Warum haben die sich da hochschießen lassen? Warum haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wieder eine Frau und 3 Männer auf den risikoreichen Weg ins All begeben? Die 4 Astronauten werden sich weiter von der Erde entfernen, als es jemals Menschen getan haben. Natürlich machen die das auch für sich, um sich den größten Wunsch ihres Berufslebens zu erfüllen, für die eigene Erinnerung. Die Frau an Bord hat schon außerirdische Erfolge, von denen sie ihren Enkeln erzählen kann. Keine Frau hat sich länger im All aufgehalten als Christina Koch. Sie war insgesamt 328 Tage auf der Internationalen Raumstation ISS. Sie war an dem ersten Außenbordeinsatz beteiligt, den nur Frauen mitten im Weltall erledigten. Die fliegen dennoch, vor allem für uns, auch für jeden ungut angezogenen deutschen Florida-Urlauber wie mich, 400, 2000 Kilometer für die Menschheit. Sie beweisen, wozu Menschen in der Lage sind, wie sich mit der Kraft des menschlichen Geistes Grenzen verschieben lassen, wie sie eine Rakete bauen können, die mit der kombinierten Kraft von 160 Airbus A320 beschleunigen kann. Selbstverständlich hat Donald Trump das alles schon für sich beansprucht. Wir wissen mittlerweile über ihn, dass er auch behaupten würde, er persönlich habe die Kirschbäume am Roosevelt Memorial in Washington D.C. bestäubt und deswegen wäre das diesjährige Cherry Blossom das Beste, das die Welt je gesehen hat. Dabei zeigt die Mondfahrt von Artemis II eben genau das Gegenteil. Das andere Amerika und seine Partner überall auf der Welt, vor allem in Europa. Ein Bündnis von klugen Menschen, die der Prahlerei weniger abgewinnen können als einem geglückten Experiment. Wer Leute zum Mond bringen will, der muss es genau nehmen. Der kann sich nicht mit Halbwahrheiten und Quatsch zufrieden geben, wie es Trump und seine Anhänger tun. Wer die Mentalität hatte, die Existenz des SARS-CoV-2-Virus und damit Covid-19 zu leugnen, der fliegt generell nirgendwo hin. Der hat es womöglich behaglich in seinen unumstößlichen Gewissheiten, aber auf Verschwörungstheorien lässt sich kein Fortschritt aufbauen. Überhaupt keiner. Details begreifen, lernen wollen, eigene Irrtümer einsehen und korrigieren. Dieses wissenschaftliche Vorgehen hat im Flug von Artemis II eine sichtbare Gestalt angenommen. Wer das verinnerlicht, für den wird auch die Fridays for Future-Parole Follow the Science, Folge der Wissenschaft, zu dem, was sie ist, esoterischer Unfug von Leuten, denen die Diskussionen und widerstreitenden Meinungen in der Wissenschaft viel zu anstrengend sind. Und ganz ehrlich, wer nervt denn mehr als der Ingenieursbekannte, der spätestens nach 3 Bier viel zu detailverliebt über Dichtungsringe spricht? Es waren allerdings die nicht richtig funktionierenden Dichtungsringe der seitlichen Feststoffraketen, die 1986 das Challenger-Unglück verursachten. Wer weiß, wer der Expedition von Artemis II auf die andere Seite des Mondes folgt. Womöglich ein junges Mädchen, die zwar die Science-Fiction-Romane ihres älteren Bruders mag und physikalisch interessiert ist, die aber ihren Physiklehrer doof findet und sich dann doch erst einmal bei einer Kunstakademie bewirbt. So war es bei Heike Rauer, Professor Heike Rauer. Denn das mit der Kunst wurde dann doch nichts, nachdem sie sich lieber eine Physikvorlesung gegönnt hatte. Die Planetenforscherin Rauer hat ganz entscheidenden Anteil am Plato-Projekt der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Anfang kommenden Jahres wird die Rakete starten, die das Weltraumteleskop Plato dahin bringt, wo es aus unserem eigenen Sonnensystem herausgucken kann, um erdähnliche Planeten zu entdecken. Planeten, auf denen es Leben geben könnte, sind eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich. Charlie Blackwell Thompson hat als junges Mädchen die Starts mit den riesigen Saturn-V-Raketen gesehen. Es hat sie nie losgelassen. Die NASA-Ingenieurin Charlie Blackwell Thompson hat in dieser Woche den Start von Artemis II geleitet und richtete an die Besatzung die schönste kurze Rede, die wir seit einiger Zeit aus den Vereinigten Staaten zu hören bekamen.
On this historic mission, you take with you the heart of this Artemis team, the daring spirit of the American people and our partners across the globe, and the hopes and dreams of a new generation.
Mit euch an Bord sind die Hoffnungen und Träume einer neuen Generation. Dann hat sie den Raumfahrern gewünscht, was sich englisch sprechende Leute schon immer gewünscht haben, wenn sie echt nicht wussten, was auf sie zukam. Godspeed.
Good luck. Godspeed, Artemis II. Let's go.
Gottes Geschwindigkeit. Denn insbesondere an Ostern sollten wir ja für möglich halten, dass da draußen einer ist, der sich 4 neue Bekannte genauer angucken kann. Godspeed, Artemis II. Ich wünsche Ihnen jetzt ein frohes Osterfest. Schenken Sie uns doch bitte ein dickes Bewertungs-Osterei und lassen Sie dem Morning Briefing Podcast 5 Sterne bei Apple und Spotify da. Da wachsen dem Team dann vor lauter Begeisterung Hasenohren. Dafür bedanke ich mich und wünsche Ihnen erholsame Feiertage. Ihr Jörg Thaddeus.